Ja, ich meine, insgesamt ist Wahlkampf einfach eine gigantische Show auch. Und das macht ja auch Sinn, weil trockene Politik ist schwer nach draußen zu bringen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo, am 5. November sind die US-Wahlen 2024 und ich habe heute einen Experten dabei. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Sehr gerne, mein Name ist Julius Vandeler. Ich bin Kampagnen- und Strategieberater. Ich habe auch schon ein paar Wahlkämpfe mitgemacht in Deutschland und in Europa. Aber ich glaube, was am spannendsten ist, ich habe zweimal in den Vereinigten Staaten, in den USA mit Wahlkampf gemacht. Ich habe 2008 für Barack Obama gearbeitet und auch bei seiner Wiederwahl war ich dabei, bei dem Wahlkampf 2012. Insofern, ich konnte, glaube ich, von innen sehen, wie so ein amerikanischer Multimilliarden-Dollar-Wahlkampf funktioniert und vor allem eben auch, worauf es ankommt.
Sehr, sehr interessant. Finde ich auch super, dass wir dann wirklich einen Experten dabei haben, der auch quasi so die Insights kennt und das nicht nur irgendwie von außen bewerten kann. Erzähl uns erstmal, was so dein, also der Wahlkampf, der läuft ja auch schon ein bisschen länger und das ist ja auch noch eine ganz andere Form von Wahlkampf als jetzt in Deutschland. Das Wahlsystem ist ja auch anders und der Wahlkampf an sich, der läuft ja auch komplett anders. Was ist da bis jetzt dein Eindruck vom Wahlkampf und beziehungsweise wie bewertest du das Auftreten der Republikaner beziehungsweise Demokraten bis jetzt?
Ja, vielleicht fangen wir direkt mit den Unterschieden an. Deutschland geht ja auch langsam der Bundestagswahlkampf los und vielleicht kann sich auch der eine oder die andere auch noch an den letzten Bundestagswahlkampf erinnern. In Deutschland haben wir etwa 61 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Wenn wir draufschauen, wie viel die Parteien ausgeben, dann stellen wir fest, alles in allem, wenn man alle Wahlkampfbudgets der unterschiedlichen Parteien in einen Topf wirft, dann sind es so etwa 80 Millionen Euro, die ausgegeben werden. In den USA wird prognostiziert, dass der komplette Wahlkampf 2024 16 Milliarden Dollar kostet. Also man sieht also den Unterschied, wie viel Geld in den USA ausgegeben wird, um dann schlussendlich eine Handvoll Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Das andere ist natürlich auch das Wahlsystem, das ganz unterschiedlich ist. Hier wählen wir, und am Schluss kommen dann eben die Stimmen auf die Parteien, werden runtergebrochen, prozentual kriegen die dann die Sitze im Bundestag. In den USA ist es eigentlich relativ egal, wie viele absolute Stimmen du bekommst. Es geht im Endeffekt hauptsächlich darum, ob du die sogenannten Wahlleute bekommst. Und man braucht, das ist eine Zahl, die man sollte sich merken sollte, 270 Wahlleute, um ins Weiße Haus dann eben auch einzuziehen. Das Faszinierende ist, schlussendlich sind es eine Handvoll Bundesstaaten, die darüber entscheiden, wie du zu diesen Zahlen kommst. Da gibt es zum Beispiel den Bundesstaat Pennsylvania. Das ist ein Bundesstaat oben im Nordosten. Und Pennsylvania hat 19 Wahlleute. Und wenn man eine Stimme mehr hat als der Gegenkandidat, bekommt man alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat. Und insofern ist es eigentlich auch eine Mathematik- und Rechenaufgabe, rauszufinden, wie man die notwendigen Wahlleute zusammenbekommt, um, wie gesagt, am Schluss auf die magische Zahl von 270 zu kommen.
Ich stelle mir jetzt so die Frage, wir haben ja anders als in Deutschland haben wir eine ganze Parteienlandschaft. Einmal die Republikaner und einmal die Demokraten. Wir hatten ja auch einen Führungswechsel bei den
Ja.
Demokraten. Und ich stelle mir vor, dass sich der Wahlkampf seitdem stark verändert hat. Also wir haben nicht mehr Biden versus Trump, sondern wir haben jetzt Harris versus Trump. Und
Richtig.
Harris und Biden sind zwar beides bei den Demokraten, aber ganz, ganz andere Persönlichkeiten und führen, denke ich, auch mal den Wahlkampf unterschiedlich.
Absolut. Ich meine, Joe Biden ist der Amtsinhaber, der seit quasi 50 Jahren in der Politik ist und auch eben schon über 80 Jahre alt ist. Und vielleicht hat der eine oder die andere die Debatte gesehen zwischen Joe Biden und Donald Trump, wo Joe Biden nicht nur einen schlechten Tag erwischt hat, sondern wirklich katastrophal auf der Bühne aussah und schlussendlich dann eben auch, und das war im Sommer, die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner gesagt hat, wir trauen ihm es einfach nicht mehr zu, dass er die Regierungsgeschäfte noch einmal 4 Jahre lang weiterführen kann. Und dementsprechend kam es dann eben auch zu diesem, ja, Wechsel an der Spitze der Demokratischen Partei. Plötzlich ist halt Kamala Harris da, die Vizepräsidentin unter Joe Biden und übernimmt. Kamala Harris ist 20 Jahre jünger, wirkt immens dynamisch, vor allem im Vergleich zu Joe Biden und ist jetzt eben im direkten Kontrast mit Donald Trump. Und insofern, wenn ich irgendwie überlegen würde, wie würde ich diesen Wahlkampf charakterisieren, dann würde ich sagen, es ist die reinste Achterbahnfahrt. Es sind Höhen und Tiefen, noch und nöcher. Nicht nur mit Trump und all den Aussagen, die kommen, sondern eben auch plötzlich, dass an der Spitze der Partei der Kandidat gewechselt wird, Kamala Harris da ist. Jeden Tag gehen die Umfragen nach oben und dann auch wieder nach unten. Es gibt Debatten, es gibt Vizepräsidentschaftskandidaten. Es ist ein absolutes Spektakel, das wie gesagt 16 Milliarden Dollar kostet. Und ich glaube, gerade auch wenn man jetzt drauf schaut, die Umfragen sind so eng, wie sie noch nie waren in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und deshalb ist es auch so schwer, im Moment eine Prognose zu wagen, wer schlussendlich dann auch am 5. November gewinnen wird.
Wir haben gerade eben schon angesprochen, Wahlkampfstrategien und was das überhaupt für ein immenser finanzieller Aufwand ist. Und da sitzen bestimmt ganz viele kluge Köpfe dahinter und denken sich Strategien aus und mediale Strategien. Ich glaube, das, was in Deutschland vor allem ankommt, was natürlich auch sehr mitreißend ist, sind diese TV-Duelle. Könntest du einmal dazu was sagen, was das für einen Stellenwert im Wahlkampf hat?
Ja, ich meine, insgesamt ist Wahlkampf einfach eine gigantische Show auch. Und das macht ja auch Sinn, weil trockene Politik ist schwer nach draußen zu bringen. Natürlich können wir uns darüber unterhalten, wie würde denn der Steuerplan von Kamala Harris aussehen oder was will Trump für die Wirtschaft machen. Aber die meisten würden wahrscheinlich dann relativ schnell den Sender wechseln und sagen, das ist einfach nicht aufregend. Das heißt, Wahlkampf ist auch immer ein Wettlauf um die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, Donald Trump ist einfach ein Meister, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das macht er einfach durch bombastisches Auftreten, indem er extreme und auch einfach krude Dinge sagt, wie zum Beispiel, die essen unsere Hunde und unsere Katzen, die Migranten, die ins Land gekommen sind. Aber schlussendlich, so ein TV-Duell ist natürlich so dieser Punkt, wo sich alles drauf fokussiert, wo zwei Leute wie eben ein Duell irgendwo aus dem Mittelalter gegenüber voneinander stehen, 90 Minuten lang die komplette Aufmerksamkeit. Und normalerweise teilen eben Kamala Harris und Donald Trump nicht die gleiche Bühne. Und alle wussten auch, es ist wahrscheinlich das einzige Duell, das wir in diesem Wahlkampf sehen werden. Und deshalb ist es halt der direkte Vergleich. Es ist quasi das, was ein TV-Duell in der Politik ist, ist quasi das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale im Sport. Der eine Moment, wo eben halt gemessen wird, wer besser performen kann, genau in dem Moment. Und deshalb hat man auch gesehen, dass knapp 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zu dem Zeitpunkt eben auch zugeschaut haben. Und sich da dann eben auch eine Meinung über die beiden Kandidaten bilden konnten.
Ein weiterer Punkt, nicht nur beim TV-Duell, sondern natürlich auch haben beide, sowohl Demokraten als auch Republikaner, eine Social-Media-Präsenz. Und da erinnere ich mich an so Slogan von den Demokraten zu "These guys are just weird". Also eine Social-Media-Strategie, die gar nicht so auf ja, faktenbasierte Argumentation, also wir wollen das erreichen, sondern gezielt quasi auf den ja, Gegenpartner, auf die Republikaner, auf Trump gehen. Wie funktioniert das?
Wahlkämpfe werden aus meiner Sicht zumindest immer durch Erzählungen, sogenannte Narrative, entschieden. Du gewinnst eigentlich keinen Wahlkampf mit Zahlen, Daten und Fakten. Ne? Jetzt können wir natürlich auch den Test machen, wer hier hat da im letzten Bundestagswahlkampf oder bei den letzten Landtagswahlen, bei der Europawahl, wo vielleicht einige wählen konnten, sich wirklich von vorne bis hinten so ein Parteiprogramm auch durchgelesen und alles nochmal nachrecherchiert und gesagt, na, ich weiß, wofür der steht und die steht, eine große Excel-Tabelle oder einfach nur einen Vergleich gemacht, wer jetzt der bessere Kandidat oder Kandidatin oder Partei ist. Insofern, ich glaube, es geht in einem Wahlkampf darum, dass ich mich definieren muss und sagen muss, wofür stehe ich wirklich? Und da muss ich aber eben auch meinen politischen Gegner, die anderen, definieren und sagen, wofür stehen die? Und jetzt kann ich natürlich sagen, na gut, ich stehe für eine bessere Wirtschaftspolitik oder für eine bessere Klimapolitik oder ich bin besser für die Außenpolitik, weil ich für Sicherheit stehe. Das muss aber irgendwie untermauert werden. Und dementsprechend, glaube ich, hat sich einfach die Kamala Harris-Kampagne entschieden zu sagen, wir greifen Trump und JD Vance, den designierten Vizepräsidentschaftskandidaten, jetzt nicht unbedingt mit den Themen an, sondern wir geben ihnen so einen übergeordneten Aufkleber und sagen, die Typen sind einfach weird. Die glauben einfach an komische Dinge, die völlig aus der Zeit gefallen sind. Wie zum Beispiel, die sind der Auffassung, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Dass Frauen nicht mehr über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen und eben nicht mehr das Recht auf Abtreibung haben. Das hört sich doch an, als ob das irgendwie aus den 1950er oder 1960er Jahren kommt. Und jeder, der uns zurück in die Vergangenheit führen will, ist einfach weird. Ne? Und das kann man dann eben an zig Äußerungen hochziehen. Insofern, immer wenn es dir gelingt, so einen Stempel zu suchen, ne, der steht für die Vergangenheit oder der ist alt. Bei Obama war der Stempel, Obama steht für Hoffnung, für Zuversicht, für was Neues. Ne? Jedes Mal, wenn du schaffst, so eine Marke zu kreieren, dann glaube ich, tust du dir einen Gefallen. Und genauso wie Nike sagt, just do it, ne, sagt halt eben Kamala Harris, wir geben der Trump-Kampagne quasi den Slogan vor, nämlich die sind weird. Ob das Ganze aufgeht, das werden wir erst in den Tagen nach der Wahl sehen. Aber das ist zumindest die Strategie dahinter.
Ich glaube, jeder, der gerade zuhört, hat verstanden, was für eine riesige Show quasi da aufgebläht wird und dazu, dass da verschiedene Faktoren zählen. Und für mich gehört zu einer guten Show auch immer, ja, ich sag mal, Komparsen quasi, die im Hintergrund mitspielen oder irgendwie den Hauptakteuren quasi zuspielen. Und mir ist aufgefallen, dass im US-Wahlkampf Prominenz eine recht große Rolle spielt. Also dass Prominente aus Amerika Stellung beziehen, Position beziehen. Wie weit ist das wichtig? Kannst du dazu noch was sagen?
Prominente waren immer schon wichtig. Jetzt gehe ich so wirklich tief in die Geschichtsbücher zurück, auch noch vor meiner Zeit, aber John F. Kennedy, werden wahrscheinlich einige gehört haben, JFK, der amerikanische Präsident, der hatte damals schon jemanden wie Frank Sinatra, der ihn unterstützt hat und hat auch gesagt, die Unterstützung von Frank Sinatra, einer absoluten Musiklegende, hat ihm damals schon geholfen, in den 60er Jahren die Wahl zu gewinnen. Ich habe damals für Obama gearbeitet und wir hatten so Leute wie Bruce Springsteen, oder eben auch Jay-Z, den Rapper, Beyoncé, die für uns Wahlwerbung gemacht haben. Und das hat uns natürlich geholfen, weil wir dadurch Glaubwürdigkeit in bestimmten Communities bekommen haben. Jetzt 2024 hat Kamala Harris die Unterstützung von Taylor Swift. Bestimmt sind hier einige Swifties, die zuhören. Und ich meine, sie hat ja 300 Millionen Follower auf Instagram alleine. Dazu kommen natürlich noch TikTok und viele andere Kanäle dazu. Und Taylor Swift hat direkt nach dem TV-Duell, nach der Debatte gesagt, ich unterstütze Kamala Harris. Und ich glaube an das, wofür sie steht. Und ich werde auch bereit sein, für sie zu stimmen und auch andere eben auch aufzufordern, für sie zu stimmen. Und jetzt kann man sich einfach nur vorstellen, wenn jetzt Taylor Swift ihren 300 Millionen Fans sagt, bitte wählt für Kamala Harris. Die leben natürlich nicht alle in den Vereinigten Staaten. Aber das kann natürlich schon einen Unterschied machen. Und jetzt sage ich dir auch, warum ich glaube, dass es einen Unterschied machen kann. 2020, beim letzten US-Wahlkampf, wenn man dort tief in die Zahlen reingeht, dann stellt man fest, die Wahl wurde mit einer Handvoll Stimmen entschieden. Es waren am Ende 44.000 Stimmen in drei Bundesstaaten, die den Unterschied gemacht haben. Einer der wichtigen Bundesstaaten ist der Bundesstaat Georgia. Hört man im Moment auch in den Nachrichten, weil dort der Hurricane gerade wütet. Und in Georgia waren es 12.000 Stimmen Unterschied, die über Sieger und Verlierer entschieden haben. Und jetzt stelle ich mir einfach nur vor, was wäre, wenn Taylor Swift eine Woche vor der Wahl noch mal ein Konzert in Georgia macht, kostenloses Konzert, und die Kamala Harris-Kampagne darf nur unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu diesem Konzert einladen. Und Taylor Swift kommt dann und geht auf die Bühne, macht ein tolles Konzert und sagt am Schluss, Leute, wenn euch das gefallen hat, ich sag euch, Kamala Harris ist die beste Kandidatin, die steht für die richtige Politik und so weiter und so weiter. Wählt für Kamala Harris. Zum durchschnittlichen Taylor Swift-Konzert kommen 72.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, wenn von denen eben nur eine Handvoll Leute rausgeht und dann danach auch die Stimme für Taylor Swift, sag ich schon, für Kamala Harris abgibt, dann kann es halt, wie gesagt, den Unterschied machen in einem knappen Wahlkampf. Und deshalb hilft es.
Wir haben auch gerade eben, du hast auch schon in Pennsylvania am Anfang angesprochen, dass es eigentlich gar nicht so, wenn in New York 90% der Leute für jemanden wählen würden, macht es immer noch den Unterschied, wer die meisten Wahlmänner bekommen würde. Und es gibt ja sogenannte Swing States, die du ja auch schon genannt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass in solchen Bundesstaaten genau da der Wahlkampf gerade gemacht wird, so in den
genau.
letzten Zügen, dass sich da eigentlich Harris oder Trump im quasi gegnerischen Gebiet gar nicht so lange auffällt, weil die da eh wissen, dass sie da keine Stimmen holen können. Wie genau wird da gerade Wahlkampf gestaltet? Ich habe gestern eine Studie gelesen, da ging es darum, dass in Pennsylvania die Trump gerade die Republikaner mehr motiviert als Harris die Demokraten. Und dass ich glaube, jetzt auch in den Wettmärkten Trump jetzt auch dadurch quasi vorne liegt, zwar nur wenige Prozent, aber in allgemeinen Umfragewerten war ja eigentlich immer Harris so ein paar Prozent vorne. Also das betont nochmal, wie wichtig diese Swing States gerade sind. Was machen da die Demokraten, was machen da die Republikaner, um diesen Staat für sich zu gewinnen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass am Ende ja es darüber entscheidet, wer eigentlich die Wahl gewinnt. Vielleicht dann ein, zwei Bundesstaaten im Endeffekt.
Miriam, du sagst es ganz genau und so wie du es beschreibst, ist es exakt. Gestern kam eine neue Umfrage von der New York Times raus. Die New York Times, wie gesagt, Amerikas vielleicht wichtigste Zeitung, die Zeitung, die das größte Renommee hat, die machen relativ genaue Umfragen. Und diese Umfrage hat eben gesagt, dass Kamala Harris national, also in allen 50 Bundesstaaten, wenn man dort die Leute befragt, mit 3 Punkten vor Trump liegt. So. Da gehört jetzt aber halt eben auch Kalifornien dazu. Und Kalifornien ist ein relativ liberaler Bundesstaat, also man könnte sagen, fast schon ein linker Bundesstaat. Den gewinnen die Demokraten immer. Die Demokraten gewinnen auch immer New York, genauso wie die Republikaner immer Texas gewinnen oder solche Bundesstaaten wie North Dakota oder South Dakota. Das sind einfach sehr, sehr konservative Bundesstaaten. Das heißt, beide Kampagnen haben in diesen Bundesstaaten quasi aufgegeben. Die einen gehen an die Demokraten, die anderen gehen an die Republikaner. Schlussendlich sind das jetzt in diesem Wahlkampf 7 Bundesstaaten. Wir fangen ganz drüben im Westen an. Dort ist Nevada, dann kommt Arizona, dann haben wir noch Georgia und noch North Carolina. Das sind die 4 Bundesstaaten, die nennt man auch den Sunbelt, also der Sonnengürtel quasi, weil unten halt in den USA oftmals die Sonne scheint. Das ist der Spitzname dafür. Und dann haben wir noch oben im Norden, im quasi industriellen Teil von USA, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Das ist der sogenannte Rust Belt. Rust, der Rost, weil dort eben das produzierende Gewerbe ist. Dort wird Stahl hergestellt. Also auch eine große Arbeiterschaft. Und das sind Bundesstaaten, die, wie gesagt, auch stark umkämpft sind. Und jetzt kannst du eben in diese Bundesstaaten überall reingehen und dir dort nochmal die bundesstaatsspezifischen Umfragen anschauen. Dort stellst du fest, Miriam, in all diesen Bundesstaaten ist es mehr oder weniger ein Punkt vorne, ein Punkt hinten. Und je nachdem, auf welche Umfrage du drauf schaust, ist halt Kamala Harris in dem einen Bundesstaat vorne oder Trump. Und es wechselt auch jeden Tag. Das heißt, ich glaube, da macht es auch gar nicht so großen Sinn, immer reinzuschauen. Nie wird eine Umfrage zu 100% genau das vorhersagen, was auch dann eintritt. Da ist immer noch 3, 4, 5 Prozentpunkte teilweise, wo man einfach sagen kann, das ist die Ungenauigkeit. Und genau in diesem Rahmen der Ungenauigkeit befinden sich fast alle Umfragen. Das heißt, niemand hat eine Ahnung, wie die Wahl ausgeht. Aber die Kandidatin und der Kandidat Trump und Harris verbringen eben die Hauptzeit der verbleibenden Tage bis zur Wahl eben genau in diesen 7 Bundesstaaten. Und wenn ich mich auf einen Bundesstaat fokussieren würde, würde ich sagen, es ist Pennsylvania. 19 Wahlmänner werden dort eben vergeben. Und die meiste Zeit wird eben Kamala Harris und ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz und die ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer eben auch dort verbringen. Bei Trump ist es genauso. Das heißt, du kannst dir das wirklich so vorstellen. Dort gehen die, nicht jetzt Kamala Harris und Donald Trump, aber die ganzen freiwilligen Wahlhelferinnen, Wahlhelfer gehen von Haustür zu Haustür, klopfen dort nochmal an die Türen und sagen, hey, kannst du dir vorstellen, liebe Miriam, ob du nicht auch noch für meinen Kandidaten wählen möchtest? Hier sind die wichtigsten Argumente. Wenn du einen Fernseher anmachst, ne, dann siehst du ausschließlich Wahlwerbung. Du machst deinen Browser auf oder machst YouTube auf und dann kommen natürlich Werbung von Kamala Harris und von Donald Trump. Du hebst das Telefon ab, weil es klingelt und dann kommt eine automatisierte Stimme, wo dann eben nochmal Kamala Harris sagt, ich wollte dich, liebe Miriam, nur erinnern, dass in 3 Wochen die Wahl ist. Bitte geh auch wählen und bitte wähl für mich. Also du wirst einfach nur bombardiert von vorne bis hinten mit Wahlwerbung in der Hoffnung, dass eben eine Handvoll Leute mehr dich unterstützen als eben den Gegenkandidaten.
Bis zum 5. November sind es ja nur noch wenige Tage. Und du hast ja gerade eben schon ja davon berichtet, wie das, und das wusste ich auch gar nicht, dass das wirklich so, dass man da wirklich so mit Wahlwerbung bombardiert wird, dass in diesen Swing States wirklich so ein großer Aufzug gemacht wird, um da noch die letzten Stimmen für sich zu gewinnen. Was sind so natürlich, also jetzt nicht, wer, das kann man gar nicht sagen, das hast du auch schon gesagt, wer im Endeffekt die Wahl gewinnen wird, aber was ist jetzt so entscheidend? Wer muss noch mal richtig in welchen Punkten richtig punkten und wer muss noch mal ja eine richtig gute Performance abliefern und in welchen Teilbereichen. Das wäre jetzt so eine Abschlussfrage, die ich hätte, um nochmal so das bestmögliche Ergebnis für sich rauszuholen.
Ich meine, auf der einen Seite gibt es ein Thema, das einfach immer in jedem Wahlkampf ganz zentral ist, und das ist die Wirtschaft. Wirtschaft spielt eine gigantische Rolle. Es gibt den alten Satz im amerikanischen Wahlkampf, It's the economy, stupid. Kommt aus dem Wahlkampf 1992. Damals war es James Carville, der legendäre Wahlkampfberater von Bill Clinton, dem ehemaligen Präsident, der diesen Satz geprägt hat. Das heißt, es geht um die Wirtschaft. Und dort sagt Trump, Leute, schaut her, als ich Präsident war, ging es der Wirtschaft bombig. Wir hatten eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit. Leute hatten viel Geld im Geldbeutel. Und jetzt schaut her, die Preise sind immens gestiegen. Die Inflation ist weiterhin außer Kontrolle. Wenn ihr in den Supermarkt geht, dann bezahlt ihr mittlerweile für einen Wocheneinkauf, der euch, auch während ich Präsident war, $100 gekostet hat, zahlt ihr jetzt für genau dieselben Sachen, die ihr in euren Einkaufswagen gelegt habt, bezahlt ihr plötzlich $125. Der Sprit ist teurer geworden. McDonald's ist teurer geworden. Alles ist teurer geworden. Wenn ihr wieder wollt, dass es günstiger wird, dann müsst ihr natürlich unbedingt für Donald Trump wählen. Das ist die Hauptbotschaft von Donald Trump. Wenn man sich jetzt die Realität anschaut, dann ist es richtig. Die Preise sind nach oben gegangen. Die Inflation ist in den letzten Monaten angestiegen, ist auch wieder ein Stück weit runtergegangen. Aber die Arbeitslosenzahlen sind genauso niedrig wie damals. Die Kaufkraft ist einfach nur nicht mitgenommen. Das heißt, nach wie vor stimmt das schon. Leute haben einen Ticken weniger Geld im Geldbeutel. Das heißt, wenn sich ein Wähler oder eine Wählerin, wenn sie zum Wahllokal geht und dann den Stimmzettel ausfüllt, die Frage stellt, wer ist besser für meinen Geldbeutel? Dann hat Trump durchaus eine gute Chance, diese Wahl zu gewinnen. Wenn aber, und jetzt kommt die Seite von Kamala Harris, wenn ja aber jemand sagt, naja, wer kämpft denn eigentlich im Weißen Haus in den nächsten 4 Jahren für mich? Dann könnte Kamala Harris das Argument machen, ich bin jemand, der aus der Mittelschicht kommt. Ich bin jemand, der auch immer schon für die Mittelschicht gekämpft hat. Ich will, dass jede Familie mit einem neugeborenen Baby $6.000 in Steuergutschriften bekommt. Ich will, dass kleine Unternehmen, jemand, der sich selbstständig machen möchte, ein kleines Business hochziehen möchte, dass diese Person eben $50.000 in Steuergutschriften bekommen soll. Wir wollen, dass eine junge Familie, die sich ein Haus kaufen will oder eine Wohnung kaufen will, dass die $25.000 Gutschriften bekommen. Ne? Das sind so die Argumente von Kamala Harris. Und die sagt halt, Donald Trump kümmert sich ausschließlich um sich selbst und seine Millionärs- und Milliardärsfreunde, weil für die will er die Steuern senken. Das ist die Argumentation der beiden Kandidaten, wenn es um die Wirtschaft geht. Es gibt noch einen zweiten Punkt, und das ist quasi nicht die Außenpolitik, aber die Stimmung in der Welt. Und jetzt mache ich auch erst wieder das Trump-Argument. Und Trump sagt, ey, als ich Präsident war, war im Endeffekt Ruhe in der Welt. Wir hatten keinen Krieg in der Ukraine. Wir hatten auch im Endeffekt Ruhe und Frieden im Nahen Osten. Und auch in China und Taiwan gab es keine Spannungen. Das heißt, ich stand im Endeffekt für Sicherheit, für Frieden und auch für Stabilität. Jetzt schaut euch die Welt an, wie sie unter Kamala Harris und Joe Biden aussieht. Der Nahe Osten ist ein Pulverfass und droht zum Flächenbrand zu werden. Wir haben Krieg in der Ukraine und Xi Jinping, der Staatschef von China, ist kurz davor, in Taiwan einzumarschieren. Das heißt, wenn ihr, liebe Amerikanerinnen und Amerikaner, Stabilität haben wollt, dann müsst ihr Trump wählen. Und das ist ein unheimlich schwer zu entkräftendes Argument, weil es natürlich einfach sehr hypothetisch ist. Was wäre, wenn ich Präsident wäre? Das ist, wie gesagt, total schwer zu entkräften. Und da merkt man auch, dass sich Kamala Harris bei dieser Erzählung sehr, sehr schwer tut, dem was entgegenzusetzen.
Dankeschön für deine Einschätzung. Ich hätte als allerletzte Frage jetzt noch, wie du den vergangenen Wahlkampf, also bis zum, wir haben heute den 9.10., in 3 Worten beschreiben würdest.
Ich mache es in 3 Silben. Achterbahnfahrt. Es war eine absolute Achterbahnfahrt bis hierhin. Und ich glaube, wir wissen nicht, wie viele Loopings noch kommen. Dementsprechend schnallt euch an und macht euch auf was gefasst. Ich glaube, dieser Wahlkampf ist wirklich absolut faszinierend. Und was wir oftmals sehen, ist, dass die Elemente aus dem amerikanischen Wahlkampf, die Taktiken, die Strategien, oftmals auch eben rüberschwappen. Und angesichts dessen, dass wir nächstes Jahr eine absolute Monster-Bundestagswahl haben werden, glaube ich, lohnt es sich einmal auch drauf zu schauen, um vielleicht das ein oder andere auch daraus zu lernen, aber auch vielleicht rauszuziehen und zu wissen, was wollen wir auf keinen Fall aus den amerikanischen Wahlkämpfen in den deutschen Wahlkampf auch importieren. Dementsprechend tausend Dank für die Einladung, liebe Miriam, und mit dir auf den amerikanischen Wahlkampf zu schauen.
Dankeschön, es hat mich auch sehr gefreut, dass wir mit dir dieses Gespräch führen durften. Dankeschön.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.